sind Teil der Gemeinde und das Herz ist ungebrochen und sie beanspruchen Position, Macht, Ansehen, Platz, Verantwortung, wollen mitreden, wollen was zu sagen haben. Und schon haben wir das ganze Zeug. Der Friede Gottes wird immer stabiler und tiefer in der Gemeinde, je mehr die Einzelnen in Zerbrochenheit leben. Streit kommt aus Unzerbrochenheit. Streit kommt aus, ich will es auf meine Art haben. Sogar wenn man dann irgendwelche theologischen Dinge nimmt. Und die Gegenwart Gottes schmilzt die Herzen. Überführt von der menschlichen Anmaßung. Bringt Menschen in den Staub, ohne sie kaputt zu machen. Als Israel aus Ägypten herauskam, sie dachten, jetzt geht's ins gelobte Land. Aber Gott hat genau gewusst, wenn sie mit diesem unveränderten Herzen in das gelobte Land kommen, sie werden da hineingehen und sie werden alles kaputt machen. Und sie werden nicht den Segen genießen. Sie brauchen eine Vorbereitung auf das gelobte Land. Sie brauchen eine Vorbereitung auf den Segen. Und wie sollte diese Vorbereitung aussehen? Sie sollten auf denselben Berg gehen, wo Mose war. Und wo Mose die Transformation erlebt hat, die Begegnung mit Gott. Auf denselben Berg sollten sie gehen und sollten dort diese Begegnung mit Gott haben. Und sie haben nichts verstanden. Sie haben überhaupt nichts verstanden. Und als das Ganze dramatisch wurde, dieser Donner, der Berg bebte, Hörnerschall und Blitze und all das. Sie haben gesagt, wenn wir da hochgehen und da oben Gott treffen, hier unten ist es schon unheimlich, wenn wir da hochgehen und ihn treffen, wir werden sterben. Und sie sagten, Mose, geh du hoch. Und alles, was er dir sagt, sagst du uns und wir werden es tun. Das klingt ja sehr hingegeben, sehr gehorsam. Aber wenn du ein bisschen etwas weißt über diese Dimension der Gegenwart Gottes, dann siehst du die Anmaßung, dann siehst du den Stolz, dann siehst du die Unzerbrochenheit. Sie dachten, alles, was wir brauchen, ist zu hören, was Gott will. Und wenn wir wissen, was Gott will, wissen, werden wir es natürlich tun. Wir sind doch hingegeben. Wir sind doch echte Israeliten. Wir kennen doch unseren Gott. Und Gott wusste, sie brauchen eine Begegnung mit ihm, um zerbrochen zu werden. Um ein williges Herz zu bekommen. Um ein anbetendes Herz zu bekommen. Um ein Herz zu bekommen voller Ehrfurcht. Und sie sagten, Mose, wir gehen nicht. Wenn wir gehen, wir werden sterben. Und Mose sagt, ihr wisst überhaupt nichts von Gott, ihr kennt seine Wege nicht, ihr wisst nicht, warum er das macht. Der einzige Grund, warum er das tut, ist, damit ihr Furcht vor ihm in eurem Herzen habt und nicht von ihm weicht. Mose wusste, warum diese dramatische Begegnung mit Gott da war und was Gott damit bezweckt in ihnen. Sie wussten es nicht und sie wollten es nicht wissen. Sie dachten, gib uns Informationen, gib uns eine 5-Punkte-Predigt, 1, 2, 3, die schreiben wir auf. Können die Fragen beantworten und dann wissen wir alles und dann ist gut. Wir brauchen kein Wissen. Wir brauchen ein verändertes Herz. Wir brauchen ein Herz, in dem das Unfassbare, das Wunderbare und Wundersame passiert ist. Ein Herz, das Stolz und Unabhängigkeit und Selbstvertrauen hasst. Und sich sehnt nach Gehorsam von Herzen, sehnt nach Demut, sehnt nach Hingabe, sehnt nach Ergebenheit, sehnt nach Reinheit, sehnt nach Christusähnlichkeit. Das ist, was wir brauchen. Und das kann nur Gott selbst durch seinen Geist in uns wirken. Nur seine Gegenwart, kein Diploma, kein Wissen, nur seine Gegenwart kann das in uns wirken. Bewirken. Es gibt keinen Ersatz für die Gegenwart Gottes. Wir sind so clever als Volk Gottes, uns Ersatz zu besorgen. Statt von Gott zu hören, kupfern wir die Strategie von der Nachbargemeinde ab. Oder fahren nach Amerika und holen uns da irgendein Erfolgsrezept. Bei denen hat es ja auch funktioniert. Die sind auch gewachsen. Wie viele Pastoren pilgern irgendwo hin und geben Geld aus, um zu gucken, was die anderen getan haben und die Erfolg damit gehabt haben. Und wir versuchen, das nachzumachen. Aber zuallererst müssen wir selber auf den Berg des Herrn gehen. Selber lernen, in Beständigkeit, in Treue, in Fleiß, immer wieder, jeden Tag, diesen Weg zu bahnen, uns durch den Vorhang des Fleisches und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Da geschieht Verwandlung. Paulus sagt, wir alle schauen die Herrlichkeit des Herrn an mit aufgedecktem Angesicht und werden so verwandelt. So verwandelt in dasselbe Bild. Ich weiß nicht genau, weil ich wenig weiß von der Schweiz. In Deutschland, die Sehnsucht und der Glaube, dass das überhaupt möglich ist, auf eine erkennbare Art und Weise in das Bild Christi verwandelt zu werden, sinkt rapide. Der Glaube, dass das möglich ist, sinkt rapide. Wie wohl das Wort Gottes so eine starke Betonung darauf legt und uns davon redet, als wenn das eine ganz normale Sache ist, die der Wille Gottes ist, die möglich ist und die wirklich erfahrbar ist. Die Sehnsucht und der Glaube an eine wachsende Christusähnlichkeit ist in Gefahr. Wird torpediert vom Unglauben, von der Gleichgültigkeit, von der Beschäftigkeit, von der Zerstreuung und der Ablenkung. Und wenn seine Gegenwart kommt, werden wir immer wieder erfrischt, werden wir immer wieder ermutigt, werden wir immer wieder herausgefordert. Und wir sehen Dinge in seinem Licht. In deinem Licht sehen wir das Licht. Nicht in unseren theologischen Fähigkeiten, in seinem Licht, wenn sein Licht scheint. Ich war viele Jahre Christ, viele Jahre. War im Dienst. Und ein Gebet hat mein ganzes Leben verändert. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich gelangen zum Gott meiner Jubelfreude. Halleluja. Halleluja. Dankeschön. Das Licht Gottes führt uns zur Freude an Gott. Und es gibt kein größeres Maß, keinen größeren Ausdruck von Verherrlichung Gottes als Menschen, die sich an ihm freuen, nicht an der Heilung, nicht an dem finanziellen Segen, nicht an den Wundern, an ihm selbst, an seinem wunderbaren, herrlichen, unaussprechlich schönen Wesen, an ihm selbst. Es gibt keine Art, Gott mehr zu ehren, als dass wir uns an ihm freuen. Amen. So, die Gemeinde ist für ihn da. Und wenn die Gemeinde nicht zuallererst für ihn da ist, was sich ausdrückt in der Art und Weise, ob und in welchem, mit welchem Verlangen und welcher Beständigkeit die Einzelnen zu Hause Gottes Angesicht suchen. Man kann auch beten, einfach Gott schnell die Anliegen nennen. Aber wirkliches Gebet ist nicht meine Bedürfnisse, die kommen später, sondern zuallererst ihn anzuschauen, ihn zu ehren, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen, seinen Namen zu preisen. Und zu ehren. Die Bibel sagt, wir geben ihm zu essen damit. Die Frucht unserer Lippen bringen wir ihm. Unsere Lippen schaffen eine Frucht und die bringen wir ihm. Wenn wir das wirklich glauben, wird das die Art und Weise, wie wir anbeten, dramatisch verändern. Unsere Lippen schaffen etwas, etwas Köstliches. Und das bringen wir ihm. Und er erfreut sich daran. Halleluja. Motivation, der Sünde zu widerstehen, Wachsamkeit, Versuchungen zu widerstehen, wahrer Dienst, all das kommt aus der Begegnung mit Gott. Das ist das Zentrum. Und wenn brennende Herzen, die Verlangen haben nach mehr von ihm, zusammenkommen, macht dieser Hunger, macht die Versammlung zu etwas Unwiderstehlichem für Gott. Er muss kommen. Er muss kommen. Er wird 20 Gemeinden in der Umgebung auslassen, aber er wird zu dir kommen. Er würde gerne auch da gehen, aber da ist kein Hunger. Gott kommt, wo Hunger ist. Und wir müssen unseren geistlichen Hunger entfachen und kultivieren und lebendig halten. Und das ist nicht der Hunger nach Gemeindewachstum, das ist der Hunger, ihn mehr zu sehen, ihn mehr zu lieben, ihn mehr zu erkennen, in ihm mehr erfüllt zu sein, in ihm mehr alles zu finden, was wir eigentlich brauchen. Ich weiß nicht, ob das noch viel Sinn macht, über die zweite Dimension etwas zu sagen. Aber wenigstens können wir sie nennen, dass sie nicht so unbefriedigt nach Hause geht und sagt, ja wie, drei Dimensionen und dann wurde immer nur über einen Punkt gesprochen. Ja wie jetzt? Und ich würde gerne so viel mehr noch über diesen ersten Punkt sprechen und werde das auch tun. Habt ihr diese eine Zeile gesehen auf dem Blatt? Die Reihenfolge der Themen ist nicht unbedingt so, wie sie da steht. Das ist mein Ticket. Aber diese Dinge, die dort beschrieben sind an Schwerpunkten, die werden kommen diese Woche. Aber erlaubt mir, dass ich mich hineintaste und Schritt für Schritt irgendwie das entwickle, so wie ich empfinde, dass das dran ist. Die zweite Dimension der Gemeinde ist, Menschen zu dienen. Ich bin nicht sicher, ob ich sagen soll, die zweite oder ist es die dritte. Auf jeden Fall hängt zweite und dritte zusammen. Und wenn die erste nicht die erste ist, wird das zweite nicht funktionieren und das dritte wird auch nicht funktionieren. Wir können, wenn das erste nicht das erste ist, versuchen, Menschen dienen. Und dann sind wir christliche Sozialarbeiter. Aber sie kommen nicht mit dem Himmel in Berührung. Und die Dimension der Bekehrung wird sehr flach sein. Und wenig Verlässlichkeit, wenig Tiefgang. Hast du das mal gelesen bei Charles Finney? 80% seiner Bekehrten waren viele Jahre, ich glaube 20 Jahre später, immer noch treue Mitglieder in der Gemeinde. 80%. Wenn wir heute Evangelisationen haben, von unseren besten Evangelisten, und da heben 100 Leute die Hand und treffen eine Entscheidung für Jesus, wie man das heute so nennt, und bekehren sich angeblich. Von diesen 100, wenige Wochen später, findest du keine 5 in der Gemeinde, keine 5. Und das hat etwas zu tun mit dem Evangelium, das wir verkündigen. Und das hat etwas zu tun mit wie wenig Schärfe und wie wenig durchdringendes Werk des Heiligen Geistes an den Herzen passiert. Und oftmals werden Menschen beglückwünscht und sie füllen eine Karte aus und wir sagen, herzlichen Glückwunsch, du gehörst zur Gemeinde, du bist jetzt Kind Gottes und nichts ist passiert. Sie sind nicht umgekehrt, haben ihre Sünde nicht bereut, sind nicht in eine neue Dimension eingestiegen, jetzt unter die Herrschaft Gottes. Sie sitzen eine Woche zu Hause, wir rufen sie an, morgen ist Gottesdienst, komm doch zum Gottesdienst. Ach na ja, ich weiß nicht, ob ich das so Lust habe. Wenn jemand sich bekehrt hat, wenn jemand weiß, ich bin der Hölle entronnen und ich darf jetzt Gott kennenlernen, den musst du nicht anrufen und sagen, komm doch bitte zur Gemeinde. Der sagt, wann ist das nächste Mal die Tür hier auf? Der stellt sein ganzes Programm um. Als ich vor 33 Jahren gepackt wurde von Gott, ohne dass ich ihn eigentlich wollte und ohne dass ich wusste, dass es ihn gibt, und aus diesem Finstern rausgeholt wurde und Jesus kam und die Ketten der Dämonen zerbrochen hat und ich ein neues Leben bekommen habe. Niemand musste mir sagen, wann ist die nächste Veranstaltung. Niemand musste mir diese Dinge sagen. Ich war hungrig. Viele Menschen sind nicht hungrig, weil sie nie zerbrochen worden sind. Mit zerbrochen meine ich nicht, wir predigen jetzt kräftige Verdammnispredigten. Mit zerbrochen meine ich, sie haben nicht ihre Bosheit und sie haben nicht die unendliche Güte und Gnade Gottes kombiniert gesehen. Sie sind nicht zusammengebrochen. Sie haben nicht gesagt, oh Gott, was für eine Gnade, dass ich aus dem allen raus darf, dass ich nicht verworfen bin, obwohl ich das alles getan habe, obwohl ich so ein furchtbarer Mensch bin. Was für eine Gnade, dass ich jetzt leben darf, dass ich mit dir jetzt gehen kann, dass ich jetzt lernen kann, in der Wahrheit zu leben. Was für eine Gnade. Zerbrochene Menschen sind belehrbare Menschen. Unzerbrochene Menschen sind nicht zu belehren, sind nicht zu trainieren. Wenn das Erste ist und Gott seinen Platz hat in der Gemeinde und in unseren Herzen und Anbetung durchglüht ist vom Verlangen, komm, komm, komm in unsere Mitte, komm, zeig dich, wir wollen dich sehen. Und das, ihr Lieben, ist, wohin die Reise geht. Wenn du das Buch zu Ende gelesen hast, am Schluss hast du dieses herrliche Wunder, der Geist und die Braut in völliger Harmonie. Was der Geist will, will die Braut. Und was will die Braut? Komm. Ein doppeltes Komm. Komm, Herr Jesus. Und zu den Menschen, wen da dürstet, der komme. Sie wissen, dass sie in Christus etwas anzubieten haben. Er ist die Oase. Er ist das Wasser des Lebens mitten in der Wüste. Und sie sagen, wer Durst hat, komme zu ihm. Komm. So, hier siehst du, wie die beiden zusammen verbunden sind. Dieser Schrei nach Gott und dieser Glauben, Gott ist, was die Menschen brauchen und wir können ihn anbieten. Wir können sagen, komm mal in unsere Versammlung, komm mal in das Feuer, komm mal in diese Herrlichkeit, komm mal in diesen Jubel, komm mal in diese Freiheit, komm mal in diese Kreativität, komm da mal hinein. Sieh, ob wir was haben oder nicht, sieh es selbst. Wir werden etwas bekommen von Gott. Und die Leute werden sagen, wie ist das möglich? Wie kann das sein? Wo habt ihr das her? So, wir werden der Welt etwas anbieten. Aber nicht uns, nicht unsere Gemeinde, sondern ihn, sein Wesen, seine Schönheit, seine Macht. Oh, diese Gegenwart, die man nicht mit Worten beschreiben kann. Und die dritte Dimension, oder die zweite, je nachdem, wie man zählt, ich bin nicht sicher. Die Gemeinde muss sich beschäftigen mit den Mächten der Finsternis. Eine Gemeinde, die sich nicht mit den Mächten der Finsternis beschäftigt, ist nicht eine Gemeinde nach dem neutestamentlichen Muster. Und die Mächte der Finsternis sind es, die Dunkelheit über die Menschen legen, die nicht wollen, dass Menschen die Herrlichkeit Christi sehen. Und es ist ja nicht das Evangelium Christi, sondern Paulus sagt, das Evangelium von der Herrlichkeit Christi. Das ist etwas anderes. Das Evangelium von der Herrlichkeit Christi. Und die Mächte der Finsternis versuchen, das zu verdecken. Und wir können die Leute anflehen und betteln und überreden, sie können das nicht sehen. Wir müssen mit den Mächten der Finsternis an ihrer Stelle handeln und diese Decke wegreißen und den Himmel aufreißen und Raum machen, dass das Licht Gottes scheinen kann. Und dann werden Menschen Gott erkennen, auf eine übernatürliche Art und Weise. Wie deutlicher kann man es sagen, als Paulus es sagt, wir haben gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Und wie viele Gemeinden besuchen wir? Die sind so harmlos. Da ist kein Kampfgeist, da ist nichts Triumphierendes, da ist nichts Überwindendes, da ist keine Freude daran, dass Christus der Schlange den Kopf zu treten hat. Da ist kein Jubel im Lobpreis, da ist kein Durchbruch. Oh, unser Gott regiert, unser Gott ist der Heerführer der himmlischen Armeen. Er ist mächtig, das fehlt alles, harmlos. Aber wenn wir den siegreichen Christus sehen, vor dem die Dämonen zittern, der nur sein Gesicht zeigt und die Feinde erstarren vor Angst, wenn wir diesen sehen, ändert das alles. In der Nacht vom 23. zum 24. November ist dieser Christus in mein Leben gekommen und hat die Ketten zerrissen. Und in dieser Nacht habe ich gesehen, Jesus ist so schön und stark, dass die Macht der Finsternis Angst hat alleine vor seinem Angesicht. Und am nächsten Morgen weckten meine neuen Geschwister mich auf und sagten, hey, es ist Sonntag, du bist jetzt Kind Gottes und wir gehen in die Gemeinde. Und das war das erste Mal, dass ich mein langes, langes Gelübde gebrochen hatte. Mit 14 bei der Konfirmation habe ich ein Gelübde gesprochen. Ich werde nie wieder meinen Fuß über die Schwelle einer Kirche setzen. Ein heiliges Gelübde. Das habe ich sehr ernst genommen. Aber dann ist Christus gekommen. Und sie haben gesagt, hey, wir gehen in die Gemeinde. Okay, ich bin Kind Gottes, ich gehe in die Gemeinde. Logisch. Und dann war ich da, ganz frisch. Hatte noch meine alten Klamotten. Ich war ja nicht zu Hause zum Wechseln. Und passte da auch nicht so ganz optisch rein in dieses nette Ambiente von diesen braven, wohlanständigen, gut situierten Bürgern. Hatte auch meine Krawatte vergessen, oder ich hatte auch gar keine. Pullover war zerrissen. Und da war ich da. Und da sah ich diese Leute. Und das Erste, das, was über mich kam, es war ein Schreck. Ein Schreck. Ich war so erschrocken über diese Menschen. Und ich fragte mich, kennen die diesen herrlichen, dämonenterrorisierenden Jesus eigentlich, der mit seinem bloßen Angesicht den Teufel ins Zittern bringt. Kennen die den? Weil wenn sie den kennen, warum sind sie so? Ich rede nicht davon, dass wir kurbeln und dass wir versuchen, irgendwie die Leute in eine Stimmung reinzupushen. Das ist mir zuwider. Ich rede nicht von so etwas. Einmal bin ich in einer Gemeinde gewesen. Das war so eine Grabesstimmung dort. In dem ersten Lied, ich sagte zu meiner Frau, lass uns gehen, bitte, lass uns hier gehen. Ich halte das nicht aus. Und sie sagt, vergiss nicht, du bist der Gastsprecher. Und der Gottesdienst fing an und der Animateur trat auf. Die Leute waren halbtot, betrübt, bedrückt, entmutigt, frustriert. Und er war so ein sprühender Entertainer, wie so in den Ferienclubs. Und er schaute sie an und sagte, Leute, seid ihr happy? Und ich traute meinen Augen nicht. Diese halbtoten Leute, auf einmal wurden sie lebendig. Ja, schrien sie. Ich dachte, was ist denn das jetzt hier? Und das ging dann so weiter, eine ganze Stunde lang. Wurden die aufgemöbelt und aufgeputscht dort. Und als der Gottesdienst zu Ende war, fielen die alle wieder in sich zusammen. Ich rede nicht von Gefühle erzeugen. Ich rede davon, Herzen treffen ihn und kommen ins Feuer. Das ist etwas völlig anderes. Dieses Feuer hast du zu Hause, ohne den Animateur. Das ist der Unterschied. Und es prägt deinen Lebensstil. Und es ist nicht eine Aufputschmittel am Sonntagmorgen und der Rest der Woche ist ganz anders. Sondern die Gegenwart Gottes ist etwas, was unseren Lebensstil verändert. Und wenn wir den Menschen dienen wollen, müssen wir uns, ob uns das gefällt, ob wir friedliebende, neutrale Schweizer sind, wir müssen ein bisschen kriegsmotiviert werden. Da muss etwas von dem Löwen einmal aufstehen in uns. Er ist das Lamm und er ist der Löwe. Und zu den Bedürftigen und Schwachen und Bedrückten und Enttäuschten und Zerknickten ist er das sanfte, freundliche Lamm und bringt Heilung. Und für kontrollierende, beherrschende, einengende, einschüchternde Mächte der Finsternis ist unser Jesus der Löwe. Und er brüllt. Und er sagt, genug ist genug. Ich will die Gefangenen wiederhaben. Und beides muss entwickelt werden. Demut und Sanftmut und Kampfgeist. Und Herrschaft. Triumph im Lobpreis. Beides muss kommen. Und es kommt durch den Geist, nicht durch Lieder üben. Es kommt durch den Geist. So wenigstens habe ich die beiden Dimensionen kurz erwähnt. Die Gemeinde dient den Nöten der Menschen. Und sie fügt dem Reich der Finsternis, den dämonischen Mächten in der unsichtbaren Welt einen irreparablen Schaden zu. Zerstört dämonische Strukturen und macht Raum, dass das Reich Gottes kommen kann. Das sind die drei Dimensionen der Gemeinde. Und wir können nicht sagen, die eine gefällt mir nicht. Diese nahe Herzensbeziehung, das ist was für Mädchen. Das passt nicht so für die Männer. Nein, das ist falsch. Und die Lieben von Natur aus Sanften können nicht sagen, dein Krieg ist nichts für mich. Ich kann keiner Fliege was zur Leide tun. Dann lerne von Jesus. Er kann. Er hat eine kämpferische Gesinnung. Da ist ein Eifer in seinem Herzen. Da ist ein Hass in seinem Herzen auf das, was Menschen unterjocht. Und wenn wir ihm näher kommen und wenn wir von ihm lernen, lernen wir, das Böse zu hassen. Der Grund für Harmlosigkeit und Angepasstheit ist, dass wir nicht innerlich von Herzen übereinstimmen mit Jesus. Er ist nicht neutral, sondern er ist voller Hass gegen das, was Menschen kaputt und krank macht. Und er sagt, wenn mein Geist in dir wohnt, wirst du auch lernen zu hassen. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Ein Befehl zu hassen. Ich kenne viele Gemeinden, da wird das nie gepredigt. Es ist euch befohlen zu hassen. Verabscheut das Böse, Römer 14, verabscheut, habt einen Ekel, einen Horror auf das Böse. Wir sind nicht neutral, sagen, na ja, das ist so. Nein, das ist nicht richtig und das soll so nicht bleiben und es wird so nicht bleiben. Da ist etwas Revolutionäres in dem Herzen Gottes, etwas Umwerfendes. Er wird einmal mit der ganzen Bosheit endgültig Schluss machen. Er wird die größte Revolution der Menschheitsgeschichte machen und wird der Bosheit, der Lüge, der Selbstsucht, der Ungerechtigkeit, der Perversion ein für alle Mal Schluss machen. Was für eine größere Revolution als das gibt es? Es wird kommen. Die Mächte der Finsternis für immer gebunden im Feuersee. Nie wieder Zugang zu den Menschen. Nie wieder Manipulation, Propaganda, Lüge, Einschüchterung, bindende Traditionen, falsche Loyalitäten, nie wieder. Sondern eine Menschheit, die frei ist, Gott anzubeten und von ihm alles zu bekommen, was er anbietet. Lass uns beten. Halleluja. Vater. Oh, wunderbarer Vater, wir danken dir für das Abenteuer Gemeinde. Wir danken dir, dass du uns privilegierst, dazu zu gehören. Und wir beten, Herr, nimm uns alles weg, was uns hindert, deine Pläne zu sehen, was uns hindert, Dankbarkeit und Hingezogenheit und Begeisterung zu empfinden über das, was dich begeistert. Du wirst deine Gemeinde bauen. Du wirst sie herrlich machen. Du wirst sie stark machen. Du wirst sie machen zu einem mächtigen Dreschlitten, der Berge einebnet. Berge von Bosheit, Berge von Lüge, Berge von Missbrauch und Unterdrückung. Du wirst die Gemeinde stark machen zu einer machtvollen Waffe in deiner Hand. Du wirst der Welt die Augen auftun über Erlösung. Dein Wort sagt, dass die Erde erfüllt werden wird mit Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und Berge werden eingeebnet und Täler werden erhöht. Du hast gesagt, du wirst kommen. Und wir öffnen uns ganz neu und so bewusst und so tief wir das können für dich. Sagen, sende deinen Geist, erfasse unsere Herzen, lass uns die Schönheit, die Herrlichkeit, die Majestät, das Glanzvolle, das Wunderbare, das Erquickliche, Belebende, Ermutigende, Erfrischende der Schönheit deines Sohnes sehen. Öffne uns die blinden Augen, dass wir die Herrlichkeit sehen, dass wir rauskommen aus Unglauben, aus Apathie, aus Stumpfheit, aus Gleichgültigkeit, aus uns treiben lassen, dass wir Menschen werden, in denen ein Raum ist für etwas von deinem Feuer. Jesus, du hast gesagt, du bist gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Feuer. Und was willst du lieber, als dass es schon brennen würde? Und es ist das Feuer der Heiligkeit, das Feuer des Verlangens nach dir, nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit, nach Heiligkeit. Oh, lass dieses Feuer brennen in mir, lass dieses Feuer brennen in der Gemeinde, in deinem Volk. Lass es brennen, Herr, wir beten für uns, wir beten für dein Volk, wir beten für jeden, der deinen Namen anruft. Du sagst, wer den Namen des Herrn anruft, trete ab von Ungerechtigkeit, Herr. Wir können dir nicht dienen und festhalten an den ungerechten Dingen dieser Welt. Wir können nicht beidem dienen. Wir können uns nicht teilen, sondern wir sollen und wir wollen ungeteilt dir dienen. Ungeteilte Herzen haben. Ungeteilte, brennende Herzen. Und wir wissen, das haben wir nicht in uns. Aber dein Geist will uns anzünden. Dein Geist will uns motivieren. Der Geist des Feuers, der Geist des Eifers, der Geist der Hoffnung, der Geist, der bereit ist zu kämpfen und gegen den Status quo aufzustehen. Er nimmt Wohnung in uns. Heiliger Geist, lehre uns, tiefer und mehr und verstärkt mit dir zu gehen, an deiner Seite zu gehen, mit dir übereinzustimmen, dir Raum zu machen in unseren Gebeten. Vielleicht werden sie nicht so schön und so nett, aber tief und sie bewegen etwas und sie ebnen Berge ein. Und Herr, uns ist mehr daran gelegen, dass etwas passiert, als dass alles nur irgendwie schön ist. Wir wollen dich, Herr. Hilf uns, ein Haus zu bauen für dich. Hilf uns, ein Haus zu bauen, wo du gerne kommst, wo du gerne Wohnung nimmst. Hilf uns, unser Herz zu bereiten. Heiliger Geist, wir wollen mit dir gehen. So, wir danken dir. Wir danken dir für das, was vor uns ist. Wir danken dir für deine Bemühungen. Wir sagen ja. Wir sagen ja, Heiliger Geist. Wir haben keine Angst vor dir. Du verdammst nicht, du drückst uns nicht in die Ecke, sondern du ziehst uns. Du ziehst uns, du motivierst uns, du zeigst uns, das, was du vorhast, ist das Kostbarste und Schönste und Allerwichtigste und Allerbelebendste, was es auf diesem Planeten zu finden gibt. Herzen, die brennen. Komm, tu dein Werk, lass dein Licht leuchten. Offenbare uns, was du uns über uns offenbaren musst und offenbare uns seine Schönheit. Dass in uns das wohnt, was in David gewohnt hat. Eins nur habe ich erbeten, danach trachte ich alle Tage die Schönheit Gottes anzuschauen. Alle Tage. Unser Herz ist so offen, wie es nur sein kann. Und du hilfst uns weiter. Zu tieferer Hingabe, zu tieferem Loslassen, zu tieferem Zerbruch. Wir begehren das. Du sagst, dass es ein zerbrochener Geist, ein wohlgefälliges Opfer ist. Wir wollen als Priester wohlgefällige Opfer bringen. Heiliger Geist, du bist willkommen. Alles, was dich dämpft und betrübt und beleidigt in unserem Leben, wir wollen es wissen, wir wollen es sehen, wir wollen es raustun, wir wollen mit dir übereinstimmen. Wir wollen tiefer gehen, wir wollen tiefer gehen und wir danken dir. Halleluja, wir danken dir. Oh, Halleluja. 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 Danke, Gott. Danke, Gott. Halleluja. Kommen wir zum Schluss. Die Anbetungsgruppe bitten, noch einmal zu kommen. Kennt ihr ein Lied über die Heiligkeit Gottes? Es gibt einige Lieder. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Zebaoth. Irgendeins, was ihr kennt über die Heiligkeit. Lasst es uns einmal singen zum Abschluss. Betenderweise. Mit Dankbarkeit, mit Sehnsucht, mit Glauben. Wir erklären das. Seine Schönheit ist und seine Heiligkeit.